So, nun sind wir dankbar, dass wir in Trubald sind. Gestern Abend habe ich gesagt, so heute Abend werde ich wohl den Vortrag nicht halten können. Ich sagte, schade, aber nichts, da sind so viele Männer mit mir. Wenn ich nicht kann, können Sie. Wegen der Heiserkeit. Mein Körper muss sich noch an die europäische Luft gewöhnen. Und dann plötzlich wurde ich heise. Aber seit heute Morgen geht es schon viel besser. Wir sind dem Herrn überaus dankbar für sein Wirken in Erweckungskraft heute noch in Südafrika. Wunderbar zu sehen, auf dieser Tournee habe ich schon etwas erzählt von Menschen, die vom Geiste Gottes gezogen wurden und dann zum Glauben kamen. Heute Abend kann ich nur im Kurzen erzählen von einer Frau, die aus der Transkei kommt, eine Xhosa-Frau, der Mandela und der jetzige Präsident Mbeki sind ja Xhosas, keine Zulus, Xhosas. Und die kommt aus der Welt. Mit dem Auto fährt man 7-8 Stunden bis dorthin. Entschuldigung. 3 Monate lang war sie todeskrank. Aber sie starb nicht. Und war ein elendiges Bild anzuschauen. Und dann plötzlich eines Abends wurde sie besinnungslos. Die ganze Nacht durch und den folgenden Tag. Den nächsten Abend erwachte sie. Und dann erzählte sie, was sie erlebt hatte. Sie sagt, sie sah den Himmel von Ferne. Die Himmelstür war auf. Und dann ist sie in die Richtung gegangen. Und als sie dort ankam, war dieses Tor zugebaut. Sie sagt, wie kommt man denn hinein? Da sagt eine ihr, du kommst da gar nicht hinein. Dieses Tor hast du zugebaut. Mit deinen Sünden kommst nicht hinein. Und dann schrie sie zu Gott in ihre Not. Sagt, Herr Gott, erbarme dich meine. Und dann plötzlich sah sie ihr ganzes Leben, alle ihre Sünden vor sich. Und sie hatte eine Brauerei bei ihrem Haus, hat gebraut. Das tun viele, haben bei ihrem Haus, in ihrer Hütte, wo sie Bier brauen und oft ist es starkes Getränk. Und viele Menschen versammelten sich bei ihr. Und der Herr sagte, schau mal in dein Haus hinein. Ich will dir nun zeigen, wie dein Haus aussieht vor mir. Deine Rundhütte, eine große Rundhütte. Als sie hineinschaute, war es ein dicker Rauch, dass sie nichts sehen konnte. Da sagte Gott zu ihr, das ist dein Haus. Der Rauch ist vom Feuer, womit du dein Getränk gebraut hast. Und alle Männer, die da geraucht haben, wie ein Schornstein in deinem Haus. und plötzlich war der Rauch weg. Und da sah sie die Menschen liegen auf dem Boden wie Würmer. Alle mit großen Bäuchen, wie abnormal, besoffen. Die Mauen, die schwitzten. Das Der Schweiß der Mauer herunterlief und dann war es wie ein kleiner Bach. Aber furchtbares, schmutziges Wasser war das. Und da sagt Gott, siehst du die Mauern deines Hauses? Die schwitzen, wegen was du dort getrieben hast. Von all dem Rauchen, dem Saufen und so weiter. In Habakuk 2, Vers 15 heißt es, weh dir, wenn du deinem Nächsten zu trinken gibst, so dass er trunken wird und dass du deine Blöße siehst. Weh dir, sagt Gott. Es ist gut, wenn wir mal Sachen im Lichte der Ewigkeit und in Gottes Licht sehen. Wir sind so dran gewohnt. Ach, das Nichts, wir sind damit groß geworden, aufgewachsen. Aber wenn wir es plötzlich im Lichte Gottes sehen. Und darum sage ich, die schwarzen Heiden, wenn sie sich bekehren, müssen sie vieles fahren lassen und ablegen. Aber wir weißen, sogenannten christlichen Völker, haben genauso viel abzulegen. Und dann sagt der Gott dir, siehst du, diese Menschen da liegen, die habe ich geschaffen. Die sollen mir heilig sein, ein heiliges, reines Volk. Was hast du aus ihnen gemacht? Trunkenbolde, Säufe. Einige sind nicht mehr recht im Kopf, abnormal. Siehst du, was das zur Folge hat? Dass sogar die Wände schwitzen. Die Bibel redet von der Natur, die leidet. Dass wann werden die Kinder Gottes endlich ihre Lösung bekommen. So, dann sagte der Herr zu ihr, nun geh mal durch, ganz nach hinten. Siehst du den Mann, der da liegt, mit dem großen Bauch, richte ihn mal auf. Den habe ich mit meinen heiligen Händen geschaffen. Sie sagt, es war ein furchtbares Bild. Ich kann nun leider nicht die Sache so erzählen, wie sie es erzählt hat. Als sie sprach, waren da hunderte Menschen versammelt. Und während sie sprach, saßen sie nicht mehr. Da standen sie alle, um zu sehen, was geschah und was Gott gesagt hat. Ergriffen und erfasst von dem. Denn Gott sagte ihr, bekehre dich, offenbarte ihr, sie sah die Missionsstation Kwasisabantu und als sie dort ankam, waren die Häuser genauso, wie sie gesehen hat. 7-8 Stunden zu fahren mit dem Auto, noch nie war sie da in der Umgebung. Und sie sagt, das ist der Ort, den Gott mir gezeigt hat. Und Gott sagte, geh hin, bekenne deine Sünden. Aber bekenne es nicht nur einem Menschen, dann kannst du beginnen. Und wenn du das getan hast, bekennst du es die ganze Menschheit dort. Dass alle das sehen und hören, dass sie wissen, worum es geht. Sie versuchte dann diesen Mann, der hilflos da lag wie ein Besoffener, emporzuheben, konnte es nicht. Da dachte, siehst du, der ist abnormal. Den habe ich geschaffen. Das hast du mit deinem Getränk verschuldet. Diese Menschen, ihr Blut fordere ich von dir. Erschütternd und ergreifend ist es zu hören, wenn sie erzählt, wie das war. Sie bat Gott, sie sagte, liebe Gott, bitte vergib mir, verzeih mir. Er sagte, wegen dieser Sachen musst du in die Hölle fahren. Sie sagte, Herr, bitte nicht. Denn du hast den Weg in den Himmel zugesperrt und zugebaut. Durch deine vielen Sünden. Sie schrie zu Gott, erbarme dich meine. Und sie sagt, dann sagte Gott, gehe zu diesem Ort. Siehst du die Gebäude, die Reihenhäuser? Gehe dorthin und da wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und ein Mitarbeiter, Joe Newlands, der brachte diese Frau. Und als sie ankam, da sagt sie, dies sind die Gebäude, die ich gesehen habe. Dies hat Gott mir gezeigt. Und sagte, ich danke dir, Herr, dass du mich hier gebracht hast. Zu meiner Lebzeit, dass ich mein Leben mit dir in Ordnung bringen kann. Und aufhören kann mit diesem gottlosen Wandel. Und dass die Himmelstür geöffnet werden kann. Nun, für mich ist das kostbar, wie wir immer wieder erleben, wie Gott die Menschen bringt. Wie er zu ihnen redet durch den Heiligen Geist. Sie erfasst. Und sie bringt oft eine hörbare Stimme, oft ein Traum, oft ein Gesicht. Auf verschiedenste Art und Weise kommen sie, jung und alt. Die Menschen können uns binden, aber den Heiligen Geist können sie nicht binden. Und dafür bin ich so dankbar. Nun zu unserem Text. Apostelgeschichte 16, vom 5. bis zum 12. Vers. Da wurden die Gemeinden im Glauben befestigt und nahmen zu an der Zahl täglich. Da sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, ward ihnen gewährt, von dem Heiligen Geiste zu reden, das Wort in Asien. Als sie aber kamen, an Mysien versuchten sie, durch Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie zogen aber an Mysien vorüber und kamen hinab gen Troas. Und Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht. Da war ein Mann von Mazedonien, der stand und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Aber als er aber das Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir alsobald zu reisen nach Mazedonien. gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir aus von Troas und geradewegs kamen wir gen Samothrazien und des anderen Tages gen Neapolis. Und von da gen Philippi, welches ist die Hauptstadt des Landes Mazedonien und eine Freistadt. Soweit. Lasst uns beten. Herr Jesus, lass diese Stunde nun ganz in deiner Hand sein. Du kennst einen jeden, der hier versammelt ist. Treffe ein jedes Herz mit deinem heiligen Wort. Lass keine Jung oder Alt diesen Raum verlassen, ohne berührt zu werden und bewegt zu werden und ergriffen zu sein von deinem Wort. Wirk über Bitten und Verstehen. An Geist, Seele und Leib zu deiner Ehre und schenke uns, was wir brauchen, um deines Namens willen. Amen. Nun nur ein paar Punkte aus diesem Text, den wir jetzt gelesen haben. Der erste Punkt, der ihm auffällt, ist, da wurden die Gemeinden im Glauben befestigt. Paulus hatte sich auf den Weg gemacht und reiste nach dem Westen. Jerusalem, Tarsus, alles ließ er hinter sich und ging durch Asien. So hat er es geplant und sich gedacht. Und überall, wo sie hinkamen, wurden die Gemeinden gesegnet. Ich weiß nicht, ob da ein anderer Mann ist, außer Jesus Christus, der die Menschheit zu solchem Segen gewesen ist wie der Paulus. Ich glaube, da ist kein anderer. Der hat die ganze Menschheit geformt. Welch ein Mann war er. Wir wissen von keinem Mal, wo er gefehlt oder versagt hat. Oder dass er rückfällig geworden ist. Er ging voran. Er war ein Feind des Evangeliums. Hasste das Evangelium. Als Stephanus gesteinigt wurde, hatte er seine Freude und sein Wohlgefallen daran. Und er tat alles in seine Macht, gegen das Evangelium zu kämpfen, bis der Tag kam, wo der Herr Jesus ihm erschienen ist in einem großen Licht, wie ein Blitz vom Himmel, der herabfuhr und ihn traf. Und als er am Boden lag, sagte er, Herr, was willst du, dass ich tue? Und er sagt, seitdem hat er sich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Er war ein Pharisäer und ein Sohn des Pharisäers. Sein Vater war ein Pharisäer. Ein junger Mann, mit dem ich sprach, ich sagte, du, sag mir mal, wo stehst du geistlich? Da sagt Onkel Elo, du musst das verstehen. Es ist schwer, wenn man einen Vater hat, und gegen den zu gehen. Ja, das kann ich nicht verstehen. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man seinem eigenen Vater sagen muss, dein Gott ist nicht mein Gott und mein Gott ist nicht dein Gott. Und Paulus sagt, ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Er hat nur gesagt, Herr, was willst du, dass ich tue? Und als Blinde stand er auf. Und der Herr sagt, es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und er ging hin und Gott bereitete seine Knechtruhe und sagt, geh du dorthin. Er sagt, ich kann doch nicht, ich habe viel von dem gehört, wie er die Gemeinden, die Christenheit verfolgt. Er sagt, du geh hin, ich will ihm zeigen, wie sie leiden wird, um meines Namens willen. Sein brauchbares Gefäß für mich. Und 3 Tage nach seiner Bekehrung war er erfüllt mit dem Geist Gottes. 3 Tage. Das ist wie ein Märchen. Ich weiß, von Christen sind schon 3 Jahre bekehrt und noch nicht erfüllt mit dem Geist Gottes. Einige 30. Und wenn man ihr Leben anschaut, ist da nur ein kleiner Prozentsatz, was davon zeugt. Ein kleines Zeichen, dass der Geist Gottes sich so etwas regt in seinem Leben. Vielleicht wie Asche, in der nur noch eine kleine Glut ist, wenn man die hinwegtut und pustet. Kleine rote Kohle, kleinen Funken. Und der Christ sollte voll Geistes sein. Und dass man sagt, ja, warum nimmt das so lange? Ich habe gesagt, sagt den schwarzen Heiden, da ist vieles in eurem Leben, was ihr fahren lassen müsst. Aber gleichzeitig, der Europäer hat genauso viel, wenn nicht noch mehr. Und er hält sich noch mehr daran. Wenn es seine eigenen Gedanken sind, sein Ich, sein Ego, der Egoismus, unsere Vergangenheit, unsere Vorstellungen, was wir meinen, wie es sein muss, wie es gehen muss, wie es laufen soll. Alles soll nach unserer Pfeife tanzen. Die spucken wir nicht aus. Und so unrein. Die Frau, von der ich erzählte, die sagte, Bach war schmutzig. Der war schmutzig. Da hatten die Menschen in ihrem besoffenen Zustand hineingespuckt. Einige rauchten und einige haben, wie nennt man diesen Tabak, den man kaut? Das können einige Weiße auch. Oder war es nur im vergangenen Jahrhundert, das jetzt nicht mehr getan wird. Und wo kann es geben? Will es geben? Bei uns in der Erweckung. Wenn jemand eine Vision hat oder einen Traum oder kommt und sagt, du, ich habe geträumt, dass ich rauche. Ich rauche aber gar nicht. Sag, ja, du musst die geistliche Bedeutung sehen. Rauchen gewöhnlich in einem Gesicht oder Traum bedeutet afterreden. Reden, was wir nicht reden sollten. Die Bibel sagt, schnell zu hören. Zum Hören. Langsam zum Reden. Aber wir reden, vor dem wir gehört haben. Eine kann mit uns reden, der Satz ist noch nicht zu Ende, dann haben wir schon die Antwort. Wir wissen nicht einmal, wohin es geht. Ja, verdreht. Die Bibel sagt, ein verdrehtes und krummes Geschlecht. Aber wenn wir geisterfüllt werden wollen, müssen wir damit Schluss machen. Sonst gehen wir ins Grab hinein und haben nie die Fülle des Geistes erlebt. Vielleicht nur halbe Christen oder Viertel. Kann ein Glas nehmen und wenn da Steine drin sind, füllt es mit Wasser. Weniger Wasser als dieses. Und es fließt schon über. Und sagt, es erfüllt. Es füllt. Nein, hol mal die Steine heraus. Hol mal, denn es ist weniger als dieses. Da ist ja noch Nachtragen, Bitterkeit, Groll im Herzen, Unversöhnlichkeit. Das sind alles satanische Sachen. Solch ein Mensch kann aufhören, um die Fülle des Geistes zu bitten. Das wird nie geschehen. Der geht ins Grab und wird es nicht erlebt haben. Erweckung auch nicht. Aber dieser Mann war ein brauchbares Gefäß. Überall, wo er hinkam, wurden die Christen gestärkt. Die Gemeinden, Menschen kamen zum Glauben, wurden im Glauben befestigt durch den Dienst dieses Mannes. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um den ganzen Abend nur darüber zu sprechen. Aber das muss ich jetzt fahren lassen. Ich rühre nur den Saum des Kleides an, nur die Punkte oben. Geh du nach Haus, sei wie eine Kuh, die sich hinlegt und wieder keult. Das, was du bekommen hast. Und geh auf die Knie und sag, hey, zeig mir, was dieses bedeutet. Bitte dem Herrn, dass er mit allem abrechnet in deinem Leben, was den Geist Gottes betrübt, was ihn dämpft. Und der nächste Punkt heißt es, die Zahl nahm täglich zu der Gläubigen. Nahm täglich zu. Da waren nicht die Gemeinden, wo ein Jahr nach dem anderen die Zahl die gleiche blieb. Das ist traurige Sache. Und wenn die Sache Gottes nicht vorwärts geht, sondern rückwärts. Mein lieber Bruder sagte mir, du, vor 3 Jahren waren wir 40, aber heute ist da keiner mehr. So, er ist ein Pfarrer. Mit Pfarren muss man vorsichtig sein. Ich war dann ganz still, doch ich sag nichts dazu. Und dann sagt er, oder meinst du, dass ich mich zuerst bekehren muss? Ja. Der Herr hat sogar zu Petrus gesagt, wenn du der mal einst bekehrt bist. Auch Christen müssen sich bekehren. Auch die, die bezeugen, wir sind bekehrt. Wenn der Herr die Augen öffnet, dann sieht man, oh Herr, was ich brauche, ist eine tiefgehende Bekehrung. Vor der Erweckung habe ich vergessen, dass ich ein Kind Gottes war und habe geschrien zu Gott und gesagt, Gott sei mir Sünde gnädig. Als ich erkannte, all den Schutt, all den Kuhmist, all das Böse, Mist in meinem Leben war. Und sagte, Herr, da ist nur ein Mann in dieser Welt, der die Erweckung im Wege steht. Und das bin ich. Schenke mir wahre Buße, Gott. Überall, wo Gemeinden waren, wuchsen sie an der Zahl. An der Zahl. Wenn unsere Gemeinden nicht wachsen, ist das ein gefährlicher Zustand. Nicht weniger als ein Kind, das nicht wächst. Wenn Eltern ein Kind haben und es wächst gar nicht. vielleicht wächst nur der Kopf. Die Eltern sind besorgt. Kind 3 Jahre alt, geht nicht voran. Eine schlimme Krankheit. Und so ist es auch mit dem Christentum. Heißt, die Zahl, die nahm täglich zu, die Christen. Das sind Historiker, ich gehe nun ein paar Schritte in voraus. Die sagten, dass nach 150 Jahren, ich wollte darüber sprechen, 3 Sachen, die geschehen sind, als Paulus in Mazedonien ankam. Aber als ich vorhin vorbereitete, da sagte ich, komm nicht mal dahin, muss ich die Hälfte fahren lassen. Nach 150 Jahren soll in der Umgebung, in dem Kreis Mazedoniens, fast alle Christen gewesen sein. Nach 150 Jahren. Ein Feuer angezündet worden. Das brannte. Und immer mehr brannte. Immer weiter ging. Das Evangelium, das Gott uns anvertraut hat, ist kein totes Evangelium. Es ist ein lebendiges Evangelium. Und bete nicht um Erweckung. Die ist hier. Aber öffne ihr die Toren deines Herzens. Das verkündigen wir euch. Und hängt davon ab, ob du es annimmst oder nicht. Ob du wie die Frau die Toren zubaust oder abbrichst. Fast alle, wird gesagt, nach 150 Jahren waren Christen. In Mazedonien, in dem Kreis, wo er war. Nun, das Wunderbare hier in unserem Text ist, wie Paulus geleitet wurde vom Heiligen Geist und geführt wurde durch den Heiligen Geist. In diesem Text sehen wir, wie das Evangelium nach Europa kam. Wie Gott den Paulus geführt und geleitet hat. Die Bibel sagt, er schenkt seinen Geist denen, die ihn gehorchen. Das ist ein Geist erfüllt sein. Ganz unter Kontrolle des Heiligen Geistes, ihm ganz ergeben sein. Musst du gehorsam lehnen. Er schenkt seinen Geist denen, die ihn gehorchen. Und ungehorsam ist eine verfluchte Sache im Leben eines Europäers, in unserem Leben. Ungehorsam! Und dann werden wir nicht zu Gehilfen Gottes und Gottes Mitarbeiter, sondern wir widerstehen. Gehen dagegen. Aber ohne Gehorsam können wir nicht vom Geiste Gottes geleitet werden. Paulus hatte seinen Plan fertig bereit. Er war kein Dumme. Schon alles geplant. Ging nach Asien. Es war nicht das erste Mal, war seine 2. Reise. Waren viele gläubige Gemeinden, die Paulus die vorige Reise gegründet hat. Viele, die zum Glauben kamen, sind wiederum Historiker, die sagten, dass da viele Gläubigen waren. Und dann ging Paulus mit seiner Schar mitarbeiten. Man staunt, das waren alle junge Burschen. Er ein reifer Mann mit den Jungen herum. er fand auch den Timotheus dort. Der hat ein gutes Gerücht. Seine Mutter war eine Jüdin. Sein Vater war ein Grieche. Und kannst du dir etwas vorstellen, wie der ausgesehen hat? Kind, wenn der Vater ein Grieche ist, macht sich merkbar. Die Mutter war eine Jüdin. Vielleicht denken wir, das war ein blonder Mann. Vielleicht war es gerade das Gegenteil. Aber hat ein gut Gerücht, dieser junge Bursche von allem. Hörte man, welch ein Vorbild er ist und wie gut er ist. Vor dem Paulus dorthin kam, hat er gewettet und gewütet gegen die, die die Beschneidung verkündigt haben. Und sagt, du musst beschnitten sein. Wenn das nicht geht, dann stimmt's nicht, seid ihr verloren. Und dann lest mal die Bücher, wie er gegen die gegangen ist. Aber als er dann nachdem den Timotheus fand und sagte, Timotheus, komm mit mir, du wirst auch ein Mitarbeiter. Und da hatte er mehrere junge Männer um sich und ging mit denen. Und den Timotheus hat er beschnitten. Es ist vielleicht gut, dass wir nicht da gewesen wären. Da nicht da waren, wir hätten gesagt, Paulus, man kann sich auf dich nicht verlassen. Du hast vornehm gewettet und gewütet gegen die Beschneidung und nun beschneidest du einen Mann. So können wir sein. Du weißt aber nicht die Umstände, warum er das gesagt hat. Und weiß auch nicht den Grund, warum er jetzt sagt, er soll beschnitten sein. Ja, so können wir frommen, wir Gotteskinder, Sachen verdrehen und dem Werk Gottes keine Hilfe, sondern eine Last sein und dagegen gehen und vom Teufel gebraucht werden. Dass das Evangelium nicht so läuft, wie es laufen sollte. Wer Ohren hat, der höre. Ich habe keine Zeit, um ganz deutlich, ausführlich darüber zu reden. Sonst müssen wir bis morgen früh hier sitzen. Ihr braucht einen Verstand. Und wenn der nicht erleuchtet ist, bitte, dass Gott ihn erleuchtet. Dass du verstehst, worum es geht. Wir haben ja den Herrn gebeten, vor dem wir begannen. Herr, rede zu uns, dass wir es verstehen. Und dann hat er den Timotheus mitgenommen. Und dann wollte er die Gemeinden in Asien besuchen. Auch die stärken. Und er ging mit seiner Gruppe und wollte links abzweigen. Und der Heilige Geist wehrte es ihm. Der Heilige Geist sagte, nein, da gehst du nicht hin. Und er ist nicht hingegangen. Trotzdem es gegen seinen Plan geht. Lieben Freunde, wenn wir einen Plan haben und Sachen ausgedacht haben, soll so und so gehen, alles fertig, bereit. Und dann kommt etwas dazwischen. Was geschieht dann? Oder wir haben was geregelt mit einem Menschen. Wir treffen uns um eins. Und um 3 Uhr ist der Mensch noch nicht da. Was dann? Ist die Hölle los? Und bist ein Gotteskind. Wie kommt die Hölle in dein Leben hinein? Verstehst du nun, warum es heißt, wenn du dich denn dermal einst bekehrst? Petrus sagte, nein, Herr, das wird gewisslich nicht geschehen. Das kannst du von anderen erwarten, aber nicht von mir. Ich bin doch ein Mann. Ein Mann, ein Wort, dass der Nathanael und Johannes und die dich verlassen werden und laufen wie ein Hase. Kann man verstehen, aber nicht ich. Wenn dich da der mal eins bekehrst, dann stecke deine Brüder. Es können Sachen in unserem Leben sein, die nicht von Gott sind, sondern direkt aus der Hölle und vom Satan, der seine Eier in unserem Leben lebt und dann plötzlich kommen seine Küken zum Vorschein. Die ganze Sippe, wir werden bald hören, was das ist. Er wollte dann abzweigen zu den Städten, die links lagen. Der Heilige Geist wehrte es ihn und sagt, auf keinen Fall, Paulus. Oh, dann lies es. Und hat es auch liegen lassen. Ich weiß von einem Mann, die Mutter sagt mir, du, abends, wenn er zu Bett ging und heulte und wollte was haben und hat es nicht bekommen, dann ging er heulend ins Bett. Und den nächsten Morgen, wenn er erwachte, das erste Wort, wo ist das, ich will es haben. Die ganze Nacht durchgeschlafen. Weg und dann will er es noch haben. Solche Menschen geben es. Kann man aber verstehen, wenn die nicht lange auf der rechten Straße bleiben können. Also die ihre eigenen Vorstellungen folgen sie, ihren eigenen Willen. Ihr sprecht ja Plattdeutsch hier. Was sagt ihr vom eigenen Willen? Sein Himmelreich. Sagen die Plattdeutschen nicht so. Unser Vater hat noch Plattdeutsch gesprochen. Und er sagt, der eigene Wille, noch sein Himmelreich. Das ist sein Himmelreich. Es gibt kein geleitet werden vom Heiligen Geist, wenn der Eigenwille nicht gestorben ist. Der muss gekreuzigt werden, hinweg. Ich lebe zwar nicht ich, Christus lebt in mir. Da geht's nicht danach, was ich will. Und einige nennen sich Nachfolger Jesu. Aber das Gebet nicht mein, sondern dein Wille geschehe, können sie nicht über das Herz bringen. Auf keinen Fall. Nein, der Eigenwille. Da stoßt man mit der Stirn gegen die Mauer. Wie ein dummer Ziegenbock. Nützt nichts. Wir hatten ein Kind in Südafrika. Ging auf dem Dreirad und gegen die Mauer. Dieser kleine Bursche wollte durch die Mauer und gegen die Mauer und immer wieder gegen die Mauer. Der ist erwachsen jetzt und ein Prediger und er geht mit seiner Stirn noch gegen die Mauer, trotzdem er schon dafür büßen musste. Er wird aber nicht klug. Einer von denen, wie die Bibel sagt, die lernen immer. Komm aber nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Schon gelernt zu sagen, nicht mein Wille, dein Wille geschehen und denn dein Wille fahren lassen. Und dass Jesus Steuermann wird in deinem Leben und dein Leben steuert und regiert nach seinem Sinn. Paulus hat nicht wieder versucht, hat nicht dahin gehinkt. Ich will doch dahin. Dann ging er nach vorn. Und dann wollte er nach rechts. Lies mal alle die Städte, nimm eine Landkarte und sieh. Die ersten, die waren links, die nächsten waren rechts. Dann wollte er nach rechts abzweigen. Und der Heilige Geist sagt, nein, Paulus, das tust du nicht. Er konnte nicht nach Süd, nicht nach Nord, nicht nach links, nicht nach rechts. Was konnte er dann? Nur straks vor sich. Nach dem Westen. Und dann kam er bis gen Troas. Am Meer. Meeresrand. Kamen sie dorthin. Warum sollte er nicht nach Asien gegangen sein? Warum nicht nach links, nach rechts? Sind verschiedene Auslegungen und Gedanken, die man haben kann. Wir wissen ja, dass nach nicht vielen Jahren ganz Asien Paulus verlassen hat. Vielleicht hat Gott gesagt, Gott, der Heilige Geist, Paulus, vergeude deine Zeit nicht mit diesen Menschen. Seine faule Sache, ihr Christentum, die werden sich noch von dir wenden. Vielleicht wirfst du die Perlen vor die Säue, wenn es sich auch noch nicht ganz entwickelt hat. Aber das Ende vom Lied wird sein, dass diese Menschen sich von dir trennen. Und die haben sich getrennt. Aber mit dem Pöbelvolk und Christentum will ich nichts zu tun haben. Ich bleibe lieber mit dem Paulus, der es uns mir wird. Was wissen wir von den Christen in Asien heute? Wem sind sie zum Segen geworden? Wer weiß etwas? Sind vergangen wie der Dunst, Nebel, als die Sonne aufging. Dann halte ich mich lieber zu einem Mann, der geistliches Leben hat, als zu solch einem Volk, die nach wenigen Jahren sich seine schämen und ihn verlassen und nicht die Erkenntnis hatte, die Unterscheidung. Dies ist der rechte Weg. Der wird vom Geiste Gottes geleitet. Und die Bibel sagt, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Das hatten diese Menschen aber gar nicht. Die hatten ein anderes Zeugnis. War vielleicht ihre eigene Vernunft, ihr eigen Wollen und Wissen. Und nun, links war gesperrt, rechts war gesperrt, konnte nur vorwärts und vor ihm lag das Meer. Und in der Nacht hört Paulus einen Mann, der sagt, komm zu uns nach Mazedonien, du sollst uns helfen. Ein Mann aus Europa, der rief ihn, komm zu uns, Europa braucht das Evangelium. Paulus erwachte, hat seine Mitarbeitern geteilt und sie entschieden sich einmütig. Dahin gehen wir, das ist von Gott. Ging aufs Schiff. Die Reise nahm gewöhnlich 5 Tage, normalerweise. Die hatten ja nicht die Maschinen, die wir heute haben, die auch gegen Wind gehen können. Die wurden vom Wind getrieben. Und 2 Tage lang hat es nur gedauert, da waren sie an der anderen Seite. Da hat sogar die Natur, da hat der Wind, sie getrieben, schnell voran. Das 5 Tage normalerweise, wenn der Wind dagegen gewesen wäre, hätte es noch länger nehmen können, viel länger. Aber nun, 2 Tage hatten sie das Ufer erreicht und taten ihre Füße auf den Boden Europas. Erstmal in der ganzen Geschichte, dass das Evangelium Jesu Christi Europa erreicht hat. Und wie ist das möglich gewesen? Durch einen Mann, der ein Ohr hatte zu hören, was der Geist sagte. Europa, hast du das vernommen? Sollte Europa heute noch wissen, dass es nur wegen einem Mann war, der ein Ohr hatte zu hören, was der Geist Gottes ihm sagte. Ein Mann, mit dem der Heilige Geist reden konnte. Und als er nach links abzweigte, sagte der Heilige Geist ihm, nein, das erlaube ich nicht. Dann nach rechts sagte der Geist Gottes, nein, da gehst du nicht hin. Es wäre gut, wenn Europa das neu erkennen würde. Wir haben es Gott zu verdanken, weil da ein Mann war, zu dem der Heilige Geist reden konnte, der ein Ohr hatte zu hören, nicht nach links, nicht nach rechts. Bei dir gibt es auch eine linke und auch eine rechte Seite. Es kann auch in deinem Leben ein links sein und ein rechts. Dann willst du dahin oder willst du dahin? Und Gott sagt, nein, voran. Und sogar der Wind hat sie gepusht, wie wir in Südafrika sagen. Weißt du, was gepusht ist? Du bist gepusht. Von hinten. Geschoben. Als ob Gott im Himmel sagte, so schnell wie möglich soll Europa geholfen werden. Und so kann das Evangelium nach Europa, weil da ein Mann war, der vom Geiste Gottes getrieben wurde. Sehen wir und erkennen wir die Wichtigkeit des, dass wir vom Geiste Gottes geleitet werden. Nicht unsere Ideen, nicht unsere Wünsche, nicht unsere Begehren, nicht unsere, entschuldigt, dass ich das Wort jetzt zum, ist es schon dritten Mal gebrauche, Vorstellungen. Und nicht mein, dein Wille geschehe, Herr, war über sein Leben geschrieben. In Römer 8, Vers 14 heißt es, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Was treibt dich, Bruder, Schwester? Ihr Jugendlichen, wovon werdet ihr getrieben? Wer sind die Gotteskinder, die vom Geiste Gottes getrieben werden? Und im 13. Vers vom gleichen Kapitel heißt es, denn wo ihr nach dem Fleisch lebet, so werdet ihr sterben müssen. Geistlich werden wir sterben und dann schließlich auch leiblich. Aber wo ihr durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. Durch den Heiligen Geist sollen wir die Geschäfte des Fleisches töten. Muss getötet werden. Es soll keine Katze sein. Man denkt, da hat sie getötet und morgen läuft sie wieder herum. getötet werden. Und wenn es eine Katze ist, dass sie nicht wieder erwacht. Soll tot sein! Des Fleisches Geschäfte muss getötet werden. Und nicht, dass man heimlich die Geschäfte weiter treibt. Das ist vom Satan. Wir werden sterben, wenn wir das tun. Fleischlich gesinnt sein, das ist noch alles Römer 8. Es wäre gut, wenn ihr es mal studieren werdet, das Kapitel. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Paulus hat gewütet gegen Jesus Christus. Und wenn du ein fleischlicher Christ bist, wütest du gegen Gott. Wie der Gott. W-I-T-E-R. Nicht wie der E-E-E-E. Nicht wiederum. Sondern gegen. Da sind manche Christen, die meinen, sie stehen im Dienste Gottes. Aber am Tage des Gerichts und des Todes wird ihnen die Augen aufgehen und sie sagen, wir waren wider Gott, gegen Gott, haben einen Weg getrieben gegen ihn. Also, wir sollen keine fleischliche Christen sein, sondern geistliche Christen. Was für ein Christ bist du? Geleitet vom Geist Gottes oder nicht? Nun, was bedeutet es, ein fleischlicher Christ zu sein? Was sind die fleischlichen Geschäfte, die wir töten sollen? Galaterbrief kennst du vielleicht auswendig. Hör mal zu, wenn du es auswendig kannst. Kennst, brauchst du nicht nach aufzuschlagen. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Das ist, was offenbar ist. Kein Geheimnis. Kein Geheimnis. Wir hatten einen Philosoph in Südafrika, der studierte Philosophie. Ich sagte, du, sag mir mal, was ist Philosophie? Du bist ein kluger Mann. Das ist dein Fach, du bist Professor. Was ist das? Ach, sagt er, weißt du, es ist ein dunkles Zimmer, in dem man sich befindet und sucht nach einer schwarzen Katze, die nicht tot ist. Nun, ich hoffe, dass wir nicht solch eine Philosophie haben hier. Dies ist aber offenbar. Nicht ein dunkles Buch, nicht ein dunkles Zimmer, sondern offenbar. Die Werke des Fleisches, die da sind, Ehebruch. Nummer 1, die Ehe zu brechen. Ehebruch, heute nicht schlimm in der Welt, wirklich geschieht überall. Christenheit hat sich daran gewöhnt. Es gibt auch solche, die die Ehe gebrochen haben und Bücher schreiben, uns rechtfertigen, verteidigen. Ein Hauptgrund ist, die erste Ehe war nicht nach dem Willen Gottes. Es war nicht Gottes Wille. Und die Frau hat ihm vielleicht ein halbes Dutzend Kinder in diese Welt gebracht. Und schöne Kinder. Gute Kinder, aber es war ein Fehltritt. Es war nicht Gottes Wille. Und dann trifft er eine, nun, die für ihn bestimmt ist, Gottes Wille. Es ist immer eine, die jünger ist als er. Und als die erste Frau. Und ach, vieles könnte man daran sagen. Ich lasse es aber, dass ich nicht was Schlechtes in deinen Kopf pflanze. Dass, wenn du nicht nach dem Geist lebst, das auch tun willst. Erste ist Ehebruch. Eine ernste Sache in Gottes Augen. Zweite, Hurerei. Hurerei kann man hier auch treiben. Hamburg ist ja nicht weit weg. Wie nennt man St. Pauli? Auch eine verfluchte Sache, dass solch ein Ort nach Paulus genannt wird, dem Heiligen. Aber manche brauchen nicht nach St. Pauli zu gehen, tun es vielleicht im eigenen Hause. Einige mit der eigenen Schwester oder den eigenen Bruder. Sei es, wie es wolle. Offenbar sind die Wege des Fleisches. Hurerei, Feindschaft, Hade, Neid, Zorn. Zorn auf eine Stufe wie Hurerei. Wenn du böse wirst, ist dieselbe Sache wie Ehebruch. Zorn, Zank, zu zanken, alle Kinder im Haus, Bruder mit Schwester, Schwester mit Bruder, zanken. Da ich ein Kind war, sagt die Bibel, habe ich geredet wie ein Kind, aber als ich ein Mann war, habe ich das abgelegt. Aber es gibt sogar Erwachsene, die zanken können. Haben es nie abgelegt. Zwietracht, Rotten. Nicht Ratten. Rotten. Und was sind Rotten? Was sind Rotten? Seine Sünde. Unsere Gruppe ist recht. Wir haben recht, die anderen haben verkehrt. Sind verkehrt. Sind Rotten. Parteien. Gruppen. In einer Gemeinde können Gruppen sein. Ja, das ist ein verdrehtes und verfluchtes Ding. Diese Rotten. Hass. Mord. Saufen. Fressen. Und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Klipp und klar. Wer solches tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Es soll nicht verschönigt werden und sagen, ach, ist nicht so ernst zu nehmen, sind alle die Sachen. Du brauchst nur eine dieser Sachen zu haben. Schon genug, dass du das Reich Gottes nicht erben wirst. Wenn hier eine Kette ist und ich hänge daran, wie viele Glieder muss man zerbrechen, bevor ich falle? Ein Glied genügt. Die Bibel sagt, und wenn du alle Gesetze hältst, und sündigst an einem, bist du genauso wie der, der alles übertreten hat. Nun, wenn du deinen Zorn, deinen Hass, deinen Groll, deinen Ärger, dein Saufen oder Fressen oder Feindschaft oder Neid in diesem Lichte siehst, solltest du sofort damit brechen. Sofort! Und wenn du das nicht tust, musst du ein Verrückter sein. Denn stimmt etwas da oben nicht? Dann stimmt es da nicht. Im Korintherbrief, den Römerbrief 16, Vers 17 und 18, denke ich, ist es. Ja. Ich ermahne aber euch, liebe Brüder, dass ihr achtet auf die, die da Zerstreuung und Ärgernis anrichten neben der Lehre, die ihr gelernt habt, und weichet von ihnen. Denn solche dienen nicht dem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauche. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die unschuldigen Herzen. Wie ist das möglich? Die, die ihren eigenen Bauch dienen und nicht den Herrn Jesus, ihren eigenen Appetit, das eigene, was sie gern essen, was sie gern zu sich nehmen, wonach ihre Ohren jucken. Durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die unschuldigen Herzen. Das war eine prächtige Predigt. Kann prächtig reden. Aber wer nicht vom Geist Gottes geführt und geleitet wird, wer kennt es nicht? Ach, lass mich dann noch zum Schluss lesen. Die Frucht aber des Geistes, wenn wir geistlich sind, den Heiligen Geist haben, kann man sehen an der Frucht. Ein Baum erkennt man an die Frucht. Wer sagt, er ist voll Geistes, kannst du an die Frucht erkennen. Und was ist die Frucht von einem gefüllten Geist? Geist erfülltem Leben, Liebe, die göttliche Liebe, Agape, die liebt, wenn man nicht geliebt wird. Die göttliche Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Freundlichkeit, sein Zeichen, dass der Geist Gottes da ist. Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Viele solche kann man nicht sagen. So. Möge Gott schenken, dass wir Christen sind, wie es der Paulus war. Der kam zum Glauben, trieb das Werk. Überall, wo er hinkam, wurden Menschen gewonnen. Überall, wo er hinkam, wurden Christen gestärkt, vereinigt, stark im Glauben. Es gibt andere Gotteskinder, wenn man sie Gotteskinder nennen darf, die das Gegenteil tun. Wo die gehen, Zwietracht, wo die sind, Rotten, wo die sind, böse Sachen geschehen. Wo gehören wir zu? Du und ich. Was sagt Gott? Unser geistliches, unsere geistliche Hütte, in der wir leben, in der du lebst und in der ich lebe. Wie sieht die aus? Wie sehen die Menschen aus, mit denen wir umgehen? Weiterleben, wie wir in der Vergangenheit gelebt haben, dürfen wir nicht. Wenn das weitergehen soll, wie es bis jetzt gegangen ist, wie wollen wir das Evangelium verkündigen in alle Welt? Wie wollen wir Europa erreichen? Europa ist zum Heidenvolk geworden. Schaut mal an, wie viele Menschen in die Kirche gehen. schaut mal an, was alles geschieht, gesagt wird und getan wird. Oder du gehst mit Augen zu. Bitte, dass deine Augen geöffnet und erläutert werden. Du sagst, ja, ich bin jetzt schon alt, ich bin nicht mehr jung, es ist mein Lebensabend. Da ist die Not. Da ruft der Mann in Europa, komm und hilf mir. Bist du bereit, den Ruf Gottes zu folgen? Sind wir so wie die Gruppe des Paulus, die einmütig erschließt? So, voran, da gehen wir hin. Es hat das Gefängnis gekostet. Sie wurden gesteinigt. Sie wurden geschlagen. Aber kein Zurück, voran. Nach 150 Jahren waren das fast alle Christen. Guten Samen haben sie gepflanzt. Und die sich bekehrt haben, die Eier, die gelegt worden sind, waren keine faule Eier. Gute Eier. Guten Samen. Die Christen, die sich bekehrt haben, haben das Evangelium weiter verkündigt. Bist du eine von denen oder nicht? Prüf mal. Und sagst dem lieben Gott, was du bist. Und sag ihm, was du haben möchtest. Und wie es sein sollte.